So, ist echt gut, dass ihr hier seid. Mensch, ich starte gleich mit der Predigt durch, okay? Seid ihr dafür ready? Ja? Seid ihr noch ein bisschen fit? Ja, doch, doch. Und ihr da hinten? Da außen? Schaut mal alle nach außen. Da. Jawohl, die Ausländerfront. Nein, Spaß. Halleluja. Meine Kinder übrigens auch, Ausländerfront. Ja, komm, wir haben eine neue Predigtserie, und zwar Beziehungsgeflechte. Und ich glaube, jeder Mensch lebt und steht in Beziehungen. Und ich würde sagen, wenn du dich mal selbst hernimmst als Menschen, du bestehst aus vielen verschiedenen Fäden oder Seilen oder was auch immer du nimmst, ja, die ineinander und miteinander verwoben und verflochten sind. Und was aber auch ist, dass es fundamentale Beziehungen gibt, und über diese möchte ich in dieser Serie sprechen, nämlich konkret über drei Beziehungen. Die Beziehung zu deinem irdischen Vater, also nicht zum himmlischen Vater, sondern deinem irdischen Vater, die Beziehung zu deiner Familie und die Beziehung zu deinen Freunden. Und ich weiß, dass viele von uns, von euch nicht verheiratet sind, noch keinen Partner haben, und vielleicht aber auch einige hier sind, die schon verheiratet sind oder in Beziehung sind. Egal wie, diese drei Beziehungen, diese drei fundamentalen Beziehungen zum Vater, zu deiner Familie und zu deinen Freunden werden definitiv Einfluss haben auf die Beziehung zu deinem Partner fürs Leben. Absolut, ist einfach so. Eigentlich haben wir jedes Jahr immer über genau dieses Thema gesprochen, über Ehe, über Beziehung, über die Vorbereitung der Ehe, also auch sexuelle Reinheit vor der Ehe und so weiter und so fort, Sex in der Ehe und so. Über all das haben wir normalerweise immer geredet. Dieses Jahr möchte ich es ein bisschen anders aufbauen. Ich möchte über die Beziehungen sprechen, die total wichtig sind, damit eine Ehe überhaupt gelingen kann. Du hast eine Vergangenheit und du hast Beziehungen, die definitiv Einfluss nehmen werden auf das, was noch kommt. Nicht nur zu deinem Ehepartner, zu deinem zukünftigen oder jetzigen, sondern auch zu allen Leuten, die du noch treffen wirst. Okay? Also wollen wir uns diese Beziehung anschauen. Was ich bei diesen drei fundamentalen Beziehungen festgestellt habe, auch bei mir selbst, ist, dass oft sehr viel kaputt ist. Und wir checken es gar nicht. Wir bekämpfen Symptome, aber gehen nicht zur Wurzel. Diese Predigtserie soll einen Weg aufzeigen, wie wir mit der Wurzel, mit dem Wurzelproblem umgehen können. Heute wird es um Papa-Probleme gehen. Bevor ich ins Thema einsteige, möchte ich einfach den Psalm 139 mit euch lesen, weil der einfach gut aufzeigt, wer dich wirklich in jeder Hinsicht, in all deinen Beziehungen, dein gesamtes Beziehungsgeflecht, wer kann das heilen? Nur Gott kann es heilen. Kein Mensch kann, es ist total wichtig, der erste absolut wichtige Punkt. Ja? Kein Mensch kann deine Beziehungsprobleme heilen, nur Gott kann sie heilen. Sag mal zu deinem Nachbarn, nur Gott kann dich heilen. Nur Gott kann dich heilen. Warum ist es so? Weil nur Gott, nicht mal du selbst kannst dich heilen. Warum ist es so, dass nur Gott dich heilen kann? Weil nur Gott dich durch und durch kennt. Kein anderer kennt dich durch und durch. Ja, manche Menschen kennen dich von der Ferne, manche kennen dich ein bisschen besser, manche haben dich schon in das Hemd schauen dürfen, ja. Aber keiner kennt dich voll und ganz. Nur Gott kennt dich voll und ganz. Gott ist der, der dich hergestellt hat. Wenn ich ein Problem mit meinem Computer habe, zu ihm gehe ich, zu dem, der den Computer hergestellt hat. Weil der kennt sich aus, der kann nachvollziehen, was das Problem ist. Der kann die Ursache bekämpfen, ja, und nicht nur Symptome. Und so ist es auch mit Gott. Nur Gott kann deine Urprobleme bekämpfen. Kein anderer kann das tun. Und wir sehen eine ganze Welt, die hinrennt, gerade in der westlichen Welt, gerade in Deutschland, so viele rennen zu Psychiater, weil sie realisieren, hey, da stimmt etwas in mir nicht und mit mir nicht. Irgendwas ist kaputt gegangen auf dem Weg in der Weise, wie ich aufgewachsen bin und so weiter. Und ich realisiere, dass ich Probleme in meinen Beziehungen habe. Und es ist so zerstörerisch, viele Menschen geraten dadurch in die Isolation oder lassen sich scheiden oder sind einfach wirklich kaputt in ihren menschlichen Beziehungen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir verstehen, nur Gott kann uns heilen. Kein Psychiater kann uns heilen, kein Ausgebildeter kann uns heilen, der da wirklich ganz viel studiert hat und Psychologie und so weiter und so fort. Nur Gott kann dich heilen. Psalm 139, 1 bis 14. Herr, du hast mich erforscht und erkannt. Du kennst mein Sitzen und mein Aufstehen. Du verstehst mein Trachten von fern. Mein Wandeln und mein Liegen, du prüfst es. Mit allen meinen Wegen bist du vertraut. Gott ist mit allen deinen Wegen vertraut. Denn das Wort ist noch nicht auf meiner Zunge. Siehe her, du weißt es genau. Von hinten und von vorn hast du mich umschlossen. Du hast deine Hand auf mich gelegt. Zu wunderbar ist die Erkenntnis für mich, zu hoch. Ich vermag sie nicht zu erfassen. Wohin sollte ich gehen vor deinem Geist? Wohin fliehen vor deinem Angesicht? Stiege ich zum Himmel hinauf, so bist du da. Bettete ich mich in dem Scheol, siehe, du bist da. Erhöbe ich die Flügel der Morgenröte, ließ ich mich nieder am äußersten Ende des Meeres. Auch dort würde deine Hand mich leiten und deine Rechte mich fassen. Und spreche ich, nur Finsternis möge mich verbergen und Nacht sei das Licht um mich her. Auch Finsternis würde vor dir nicht verfinstern und die Nacht würde leuchten wie der Tag. Wie die Finsternis werde wie das Licht. Ist es nicht eine herrliche Aussage? Auch für Leute, die Gott noch nicht kennen, egal in was für einer Finsternis du dich befindest, aber auch wenn du Gott kennst, befinden wir uns manchmal in einer echten Finsternis. Wir wünschen, das Licht würde Finsternis werden. Wir wollen uns isolieren. Wir wollen Abstand von Gott. Wir rennen weg von ihm und du kannst hinrennen, wo du willst. Du kannst hoch hinaufgehen und tief hinuntergehen. Du kannst ans äußerste Ende der Welt gehen. Er wird dich immer finden. Nicht nur, dass er dich finden wird, sondern er ist da. Er ist da und er kann das, die Finsternis zum Licht machen und er kann durch alles blicken, egal wie sehr du versuchst, es zu vertuschen. Vers 13, denn du bildest meine Nieren und hier kommt es, er ist dein Hersteller, er ist der, der dich erschaffen hat. Du wobst mich in meiner Mutterleib, ich finde, das ist so eine coole Aussage, du wobst mich in meiner Mutterleib, ja, Beziehungsgeflechte. Wir bestehen aus so einem Geflecht, ja, wir sind das. Er hat uns gewoben, er ist der, der Herr über uns in Beziehungen auch sein möchte und das bewirken will in uns. Ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt es sehr wohl. Das hat David geschrieben und jetzt würdest du dir denken, hey, die Serie ist überhaupt nichts für mich. Weil mir geht's gut, ja, hier, ich bin auf wunderbare und ausgezeichnete Weise gemacht. Alles, was du sagst, Manuel, ist Nonsens für mich. Mir geht's gut, ich habe keine Probleme in meinen Beziehungen, bei mir läuft alles wunderbar. Ich möchte dir heute die traurige Wahrheit sagen, das stimmt leider nicht. Ja, vielleicht ist das eine Momentaufnahme, vielleicht hast du nicht alle deine Beziehungen im Blick, vielleicht schaust du nur auf das Gute und nicht auf das Schlechte. Es gibt definitiv Probleme und deswegen gibt es auch Gott, der diese Probleme beheben kann. Mögen es Kindheitserlebnisse sein, Verletzungen, die du hast, wichtige Menschen, die dich verletzt haben und aufgrund dessen Vertrauensbruch gekommen ist. Ich weiß nicht, was deine Story ist, aber ich weiß, was meine Story ist, von der werde ich heute auch ein bisschen was erzählen. Eine ganz wichtige Sache, die Art, wie du liebst, wie du auch Menschen liebst, wie du deinen zukünftigen Ehepartner lieben wirst. Diese Art, wie du liebst, ist nicht einfach so zu dir gekommen. Oh, so liebe ich halt, ja, so bin ich halt gestrickt. Ja, wir Männer sind eh sehr einfach gestrickt. Wir sind halt so, wir lieben ganz easy. Ja, sofern sie gut ausschaut, passt alles, ich liebe dich. So einfach ist es aber nicht. Sondern die Art, wie wir lieben, haben wir erlernt. Und das ist total wichtig, dass wir es verstehen. Sprich, wie du andere Menschen liebst, wie du für sie da bist. Weil was ist Liebe? Im Prinzip hat Liebe Werke. Also tust du was für den anderen und die Art, wie du Dinge tust für den anderen, das hast du irgendwo gelernt oder da hat jemand dich geprägt und jemand hat dich beeinflusst. Das ist wichtig, dass wir es verstehen. So, Sprüche 22,6. Erziehe den Knaben seinem Weg gemäß. Er wird nicht davon weichen, auch wenn er älter ist. Und diese Stelle kennen viele von uns und ich finde die Stelle eigentlich sehr interessant. Also du erziehst den Jungen oder das Mädchen, ja, und die Art, wie du erzogen worden bist, von dem Weg wirst du nicht weichen. Aber was hier spricht natürlich Gott auch davon, dass wir unsere Kinder oder dass wir als Kinder in den Wegen Gottes erzogen werden sollen, weil dann werden wir von diesen guten Wegen nicht abweichen. Das ist, was hier eigentlich gemeint ist. Aber was ist, wenn du falsch erzogen worden bist? Wenn du nicht in den Wegen Gottes erzogen worden bist? Wenn du daheim keine guten Vorbilder gehabt hast? Ja? Was ist dann? Dann wurdest du falsch erzogen. Und wisst ihr, was auch stimmt? Das ist dieses Prinzip von Saat und Ernte. Was auch stimmt ist, was da die Eltern gesät haben, diese Ernte wird definitiv kommen. Also wird auch er von diesen bösen Wegen nicht abweichen. Und das sehen wir so oft an uns auch. Ja? Wenn, vielleicht haben deine Eltern ständig über am Essenstisch, am Mittagstisch ständig über Leute gelästert. Und dann ist das so ein Ding, was du halt auch übernommen hast, ohne dass du es weißt. Ja? Oder vielleicht hast du irgendeinen zornigen Vater gehabt, der immer so Wutausbrüche hatte und so weiter. Ja? Und dann hat es was mit dir gemacht. Und auf einmal realisierst du es, dass du selber so bist, ja, dass du selber mit Zorn zu kämpfen hast. Oder vielleicht hat es dich so dermaßen hart verunsichert, dass es irgendwie einen Einfluss auf dich hat. Und deswegen, aufgrund deiner Unsicherheit, begegnest du Menschen ganz genauso. Und wir sehen das in der Schule oft. Ja. In Schulen sieht man das sehr oft, dass Jungs sehr aggressiv sind, aber eigentlich nicht, weil sie so mutig sind, so stark sind, so selbstsicher sind, sondern weil sie eigentlich total unsicher sind in sich selbst. Und so das irgendwie kompensieren. Genau, oder vielleicht ist es so, dass deine Eltern falsch mit Geld umgegangen sind. Und dann realisierst du auf einmal, ey, das mache ich genauso. Also ist es nicht unbedingt, was sie dir gesagt haben, was du tun sollst, das der Weg, den sie dir gebahnt haben, sondern wie sie es dir vorgelebt haben. Und das sind so Automatismen, die bei uns irgendwo einfach drinstecken. Und wir wollen an diese Dinge rangehen in dieser Serie. Genau, also Erziehung, die Aktion deiner Eltern, aber zur Erziehung gehört auch die Reaktion von dir. Wie hast du reagiert auf das Ganze, was deine Eltern dir beigebracht haben? Und jetzt gibt es zwei Reaktionen, entweder, oder ich würde sogar sagen drei. Entweder sagst du klar Nein zu dem, was dir beigebracht wurde und ich werde es garantiert anders machen als meine Eltern. Das kann eine Reaktion sein. Oder du sagst, ey, ich mache es genauso wie sie. Oder ich habe es so erlebt, dann soll es der doch genauso erleben. Oder du ignorierst es einfach und plätscherst so vor dich hin. Was mir auch aufgefallen ist, ich habe ja, du machst ja jetzt momentan deinen Führerschein, oder hast deinen Führerschein gemacht, ne? Gio? Ja? Ha? Ja, bist dabei? Genau, okay, er ist dabei. Also Gio ist am Führerschein. Und wisst ihr, letztens war ein Kumpel von mir da, der ist in Panama aufgewachsen und der musste seinen Führerschein hier ganz neu machen, weil der in Panama nicht anerkannt war. Und er hat die Regeln von dort gelernt und es war so hart für ihn, der ist so oft durchgefallen durch diese Führerscheinprüfung, obwohl er Auto fahren kann, wo er jahrelang Auto gefahren ist, aber in Deutschland die Prüfung, er hat sie einfach nicht bestanden. Warum? Weil er etwas falsch gelernt hat und es ist viel schwerer, etwas zu verlernen, was du gelernt hast und was Neues drüber zu spulen. Also es ist viel besser, wenn du von Anfang an das Richtige gelernt hast, als dass du es falsch gelernt hast von Anfang an und es dann komplett wieder diesen Automatismus, den du sowieso schon hast, den wieder wegzubringen. Und so ist es auch mit Erziehung. Wenn du verprägt wurdest von Anfang an, ist es viel schwerer, das, was eh schon da ist, wegzutun und zu überspulen mit etwas Besserem. Aber genau das ist, was Gott machen möchte. Werdet verwandelt in der Erneuerung eures Sinnes. Er möchte hier was Neues draufspulen in deinen Kopf. Und das möchte er durch diese Serie tun. Und Gott kann es. Du kannst es nicht. Wir können Dinge nicht einfach so easy verlernen. Ja, wenn du eine Sache jahrelang genauso immer gemacht hast und dann auf einmal musst du es anders machen, das fällt uns Menschen einfach extrem schwer. Ja. Ich hatte gestern mit jemandem, mit einem Bruder gesprochen und er hatte eine leibliche Schwester und er hat gesagt, ey, das ist so schwer, das steckt so in der drin, die lügt die ganze Zeit und sie kriegt es einfach nicht raus. Und das hatte ich schon gemacht, als sie ganz, ganz klein war. Und dann wird es schwer, je älter du bist, dann irgendwann in dem Punkt gesund zu werden. Papa-Probleme. Ich möchte euch ein paar Statistiken geben. Einfach nur, dass wir einen Einblick haben darüber, was eigentlich abgeht in unserer Welt. 18% aller Kinder in Deutschland wachsen ohne Vater auf. 18%. 18 ist viel. 18%, ich gebe euch eine konkrete Zahl, das war eine Statistik von 2017. 2,3 Millionen Kinder in Deutschland wachsen vaterlos auf. 2,3 Millionen Kinder in Deutschland. Und eine andere Statistik, die ist von 1987, schon ein bisschen älter. Ich lese mal vor, was ich da mir rausgeschrieben habe. Bereits 1987 hat die Jugendrichterin Elisabeth Schröder-Jenner über Jugendliche ohne Vatervorbilder vor dem Jugendwohlfahrtsausschuss festgestellt, dass hierzulande ähnliche Entwicklungen zu beklagen seien wie in den USA. USA übrigens ist die Quote bei 48%. Ja? Vaterlos von allen Kindern. Laut Ergebnisse verschiedener Studien stammen fast 2/3 aller Vergewaltiger, 3/4 aller jugendlichen Mörder und Drogenabhängigen sowie wegen Einbruchs- und Raubüberfällen, schwerer Verkehrsdelikte und ähnlicher Vergehen in Straf- und Erziehungsanstalten Inhaftierten aus vaterlosen Einelternfamilien. Also ihr seht, dass die Kriminalitätsrate eng damit verbunden ist, ob du einen Vater hast oder nicht. Also macht es etwas mit dir, wenn du ohne Vater, ohne Papa aufgewachsen bist. Dann einfach nochmal, nur dass du weißt, du wohnst in Deutschland und das ist die deutsche Geschichte. Ich lese es mal kurz vor. Infolge des Zweiten Weltkriegs starben allein fast 5 Millionen deutsche Soldaten. 6 Jahre lang kamen jeden Tag 2500 Männer ums Leben. Darunter waren Brüder, Söhne, Ehemänner und eben auch Väter. Ja? Im Krieg für das Vaterland verloren sie ihr Leben. Ihr müsst euch mal vorstellen, im Krieg fürs Vaterland haben sie ihr Leben verloren. Ein Vaterland hat seine Väter verloren. 5 Millionen Väter, vielleicht waren nicht alle Väter, ja? Aber du kannst bestimmt sagen, so um die 3 Millionen oder die Hälfte, das ist immer gnädig, 50%, 2,5 Millionen Männer mit einem Schlag innerhalb einer kurzen Zeitspanne alle verstorben. Aber nicht nur das. Außerdem befanden sich Millionen deutscher Soldaten in Kriegsgefangenschaft. Und die zurückkehrten, waren häufig so schwer traumatisiert, dass sie in ihren Familien über Jahre hinweg Fremde blieben. Also müsst ihr euch vorstellen, da kommt der Papa nach Hause und er ist so verstört und muss diese ganzen Dinge, die er dort im Krieg erlebt hat, erstmal verarbeiten. Nur ein kleiner Ausschnitt. Damals in Stalingrad, als die Deutschen nach Russland eingedrungen sind und dann kam dieser schwere Winter nach Russland. Wisst ihr, die hatten Hungersnot. Wisst ihr, was die gemacht haben? Die haben Menschen gegessen. Die haben angefangen, Menschenfleisch zu essen, aus einem Überlebensdrang. Jetzt stell mal vor, wenn du sowas gemacht hast, du kommst nach Hause zu deiner Familie, deine Kinder schauen dich an, ah, Papa, Papa, und du denkst in deinem Hinterkopf, ey, ich habe gerade einen Mensch gegessen. Es ja? ist eine krasse Sache. Das verstört einen, auch wenn du dieser ganze Krieg, was das für Wunden hinterlassen hat, und diese Männer waren so traumatisiert. Natürlich hatte das Einfluss auf die Art und Weise, wie sie mit ihren Kindern umgegangen sind. Und jetzt stellt euch mal vor, ja, mein Vater oder beziehungsweise mein Opa, sein Vater ist im Krieg umgekommen ums Leben, ja. Oder auch von der Generation meines Vaters, ja, mein Vater ist jetzt 53 geboren. So viele von dieser Generation sind vaterlos aufgewachsen. Die hatten einfach keinen Vater mehr, weil die gestorben sind im Krieg. Und das setzt sich aber fort, weil wenn einer keinen Vater hatte, wie soll er dann einem anderen Vater sein? Und das ist ein Problem. Viele Männer sind deshalb vor dieser Herausforderung Vaterschaft geflohen. Die konnten das nicht mehr handeln. So, das ist jetzt Deutschland. Aber wir blicken auf ein weltweites Problem der Vaterschaft. Ich war in Indien 2009 auf einem Missionseinsatz, habe dort gepredigt zu einer Jugendgruppe von 150 Jugendlichen. Ungefähr 90% davon waren Männer. Was ich nicht wusste, ich wollte eigentlich über König Josia, über eine coole Story predigen, Bin dann aber irgendwie vom Geist Gottes so geführt worden, dass ich am Schluss über die Problematik zwischen Josia, König Josia, und seinem Vater gesprochen habe, der gottlos war und Josia trotzdem gottesfürchtig. Später kam der Pastor auf mich zu und hat gesagt, ey, krasse Botschaft. Ich dachte so, Josia, Hammer, ey, das wird eine richtige coole Botschaft für junge Leute. Der war 8 Jahre, als er König wurde, hat revolutioniert sein ganzes Volk, hat sie alle wieder zu Gott geführt und so, ja. Und dann kommst du und predigst über sein Vaterproblem. Das habe ich noch nie gehört. Ich so, ich auch nicht. Das erste Mal, dass ich sowas... Ich habe völlig weg von meinen Notizen einfach mal so reingepredigt. Und dann hat er zu mir gesagt, weißt du, dass nahezu alle Männer, die heute Abend hier sind, sind von ihren Vätern daheim rausgeschmissen worden, weil sie sich bekehrt haben zu Jesus Christus. Die Hindu-Väter haben sie absolut abgelehnt. An dem Abend sind so viele Herzen geheilt worden oder beziehungsweise hat Gott einen Heilungsprozess gestartet, weil da so viel Ablehnung war und so viel Kaputtheit war. Und glaub mir, ich bin in Ländern rumgekommen und ganz viele Väter hängen in Süchten, in Alkohol, in Drogen, in was weiß ich was und misshandeln ihre Familien, misshandeln ihre Frauen. Das ist ein Thema in Russland, das ist ein Thema in den ganzen asiatischen Ländern, das ist ein Thema auf der ganzen Welt, Leute. Ja? Vaterschaft. Warum ist es so angegriffen? Was verbirgt sich dahinter? Und ist es nicht interessant, dass gerade jetzt Jesus kommt und uns den Vater im Himmel vorstellen möchte? Weil er weiß, da ist ein Problem. Also das ist einfach nur, dass ihr ein paar Statistiken habt. Jetzt aber, was hat es für eine Auswirkung, wenn ein Junge oder ein Mädchen ohne Papa aufwächst? Was für eine Auswirkung hat es? Für Jungs habe ich gelesen, eine säkulare Zeitschrift, also nichts Christliches. Und hier steht, Väter sind unersetzbar bei der Rollenfindung des Jungen. Nur sie können ihm bei der sexuellen Identifikation den Weg weisen. Wenn das die Mütter versuchen, bekommen die Jungs Angst. Ist klar. Ja, die Mutter ist kein Mann. Und es ist schwierig für einen Jungen in der Mutter irgendwie sich wiederzufinden. Kann er nicht, weil die Mutter eine Mama, eine Frau ist und er ein Junge ist, ein Mann ist. Wie schaut es bei den Mädels aus? Auch für die Mädchen sind Väter unersetzbar, weil die Mädchen einen Teil ihres Selbstwertgefühls über die väterliche Anerkennung beziehen. Fehlt diese, die väterliche Anerkennung, dann leidet das Selbstbewusstsein. Ein weiterer Faktor wirkt sich auf spätere Beziehungen aus. Durch die Zuwendung und Anerkennung eines Vaters empfinden sich Mädchen als bedeutsam für das andere Geschlecht. Ohne diese Erfahrung wird eine Frau ihren Stellenwert in Partnerbeziehungen immer eher zu niedrig einstufen. Und es ist tatsächlich so, Leute. Ja, ganz viele Mädels haben diese Vaterliebe nie so bekommen und deswegen suchen sie diese Liebe in Beziehungen mit Männern. Und es ist total destruktiv, weil ein Mann, in den du dich verliebst, er wird niemals dein Vater sein können und würde das auch niemals geben können. Also sehen wir hier ein riesiges Problem. Und jetzt nochmal, der Papa, egal ob er in deinem Leben war oder nicht, er wird immer Einfluss auf dich haben. Warum? Weil Gott Autorität gesetzt hat, ganz wichtig, merkt ihr das. Auch wenn er nicht da war, er hat einen Einfluss auf dich oder er hat einen Einfluss auf dich, auch heute noch. Weil er gesetzt war für dich. Da kannst du noch so sagen, ah, ich hasse meinen Vater. Ja, du bist nicht mein Vater. Und so. Ja, er ist dein Vater. Period. Ob du ihn kennst oder nicht, ob er gestorben ist oder noch lebt, ob er daheim ist, lieb ist oder nicht lieb ist, er ist dein Vater. Und du musst damit irgendwie klarkommen. Und dann noch eine Sache, auch wenn du einen guten Papa hattest, jeder hat Papa-Probleme, jeder hat Vater-Probleme. Egal wie gut dein Vater war, du hast ein Papa-Problem. Ich hatte einen richtig guten Papa und jetzt erzähle ich ein bisschen von mir. Hey, mein Vater, ihr kennt ihn ja, die meisten kennen ihn. Ja, er ist ein cooler Typ. Jetzt, ich darf auch jetzt gar nicht so viel Schlechtes erzählen. Ne? Das ist ja, ich bin ja ein bisschen in der Zwickmühle. Nein, guter Vater. Ja, mein Vorbild, absolut. Okay, wartet nochmal. Guter Vater. Okay, aber trotzdem, was ich festgestellt habe, ich hatte einen Struggle, so in den Teens, ja, 16, 17, 18 und ein bisschen älter, ja. So, ja, die Mädels, das war ein Problem für mich, ja. Und ich, ich habe halt einfach, ja, ich habe viel Mist gebaut in dem Bereich, ja, im sexuellen Bereich auch. Und dann später, als ich dann so meine ganzen Sünden bekannt habe, ja, und mal ausgepackt habe, dann hat mein Vater mir auf einmal gesagt, ey Manuel, ist ja, wir haben ja sehr ähnliche Geschichten. Und ich habe dem wirklich ein paar Details erzählt, also die ich euch jetzt nicht erzählen werde, ja, die schmutzigen Details, die Gott sei Dank vergeben hat, ja. Und mein Vater hat dann erzählt, ey, ich habe da auch ein paar, ne, so, und dann hat er ausgepackt von seinem Leben. Ich so, ey, danke, jetzt weiß ich, wo ich es hab, ja. Eigentlich bist du schuld. Manchmal. Und dann habe ich auch realisiert, dass mein Opa, also sein Vater, genauso ein Schlawiner war, ja. Dreimal verheiratet und immer wieder irgendwo da Schwierigkeiten in dem Bereich gehabt, ja. Also habe ich realisiert, irgendwie habe ich ein Papa-Problem, ja. Auch wenn es ein komisches ist, ja. Strange. Ein geistliches Erbe, von dem ich mich dann erstmal auch bewusst abschneiden musste. Auch du hast ein geistliches Erbe. Auch da, negative Dinge können sich fortsetzen in den nächsten Generationen. Dein Vater hat einen geistlichen Einfluss auf dich, selbst wenn er kein geistlicher Mann ist. Egal, ob er Atheist ist, ob er Hindu ist, Buddhist ist oder Moslem ist oder Christ ist, er hat einen geistlichen Einfluss auf dich und er hat ein geistliches Erbe, das du ausschlagen musst, wenn es negativ ist. Das ist eine Sache. Eine andere Sache ist natürlich dann das Verhalten des Vaters dir gegenüber. Und ich muss sagen, mein Vater hat sich mir gegenüber meistens immer gut verhalten. Aber wie gesagt, keiner ist perfekt, oder? Und zum Beispiel, ich habe es geliebt, Fußball zu spielen. Ich bin immer Fußball spielen gegangen. Und mein Vater war kein einziges Mal bei einem Spiel dabei von mir. Das war so eine Sache, die mich ziemlich verletzt hat, habe ich aber erst später realisiert, dass er eigentlich nie bei einem Spiel dabei war, wobei ich immer Samstagmorgens meistens gespielt habe. Ja. Da habe ich mir gedacht, Mensch, eigentlich, jetzt so bin ich ja selber Pastor, hätte er mal vorbeischauen können. So. Ne? Aber es war einfach nicht so auf seinem Schirm. Er selber ist ohne Vater aufgewachsen und er hat es nie so im Blick gehabt wahrscheinlich. Ne? Also habe ich realisiert, ey, da auch irgendwie ein Papa-Problem sein Verhalten mir gegenüber in der Sache, konkreten Sache jetzt. Ansonsten viel Gutes, was ich von ihm mitgenommen habe, was auch einen positiven Einfluss auf mich hinterlassen hat. Zum Beispiel, als ich dann in die Bibelschule ging, in Schweden war, das war die Zeit, wo ich, obwohl ich in der größten Distanz zu meinem Vater war, war ich in der Zeit meinem Vater am nächsten. Skype sei Dank. Ja, wir haben viel geskypt miteinander, wir haben viel gesprochen über das Wort Gottes und ich konnte viele Fragen stellen, er hat viele Fragen beantwortet und in der Zeit hat er mich eigentlich gejüngert. Das war sehr positiv. Und dann gibt es noch diese dritte Komponente vom Papa-Problem. Ihr kennt die Story vom verlorenen Sohn? Der verlorene Sohn hatte eigentlich den perfekten Vater. Und trotzdem hat er ein Problem mit ihm gehabt. Und es war aber nicht dem Papa seine Schuld, sondern es war seine Schuld. Aufgrund seines Ungehorsams, aufgrund seines Eigenwillens und seines sündigen Verhaltens. Auch das kann zu einem Vaterproblem werden, weil du dann anfängst, du hast das gemacht und du bist schuld und du bist ungerecht, der große Bruder vom verlorenen Sohn. Ich möchte euch heute ein paar Beispiele von Menschen geben, die ein Vaterproblem hatten. Sam, Ham und Japhet, wer kennt die drei? Die Brothers, ja, Sam, Ham und Japhet, müsst ihr ganz zu Beginn der Bibel gehen, ja. Sem, Ham und Japhet, die Söhne von Noah. Noah, vor allem Sem hatte nicht so das krasse Problem mit ihm, der Japhet eigentlich auch nicht. Ja? Aber der Ham, der war der Ham. Der war der Ham und hat was gesehen. Der Ham. Und da denkst du, Mensch, Ham, warum bist du nicht ins McDonald's und hast Hamburger gegessen? Okay, also, der Ham, der war richtig schlecht. Der Ham war in der Höhle. Und ist da reinspaziert und hat seinen Vater nackt in seiner Kotze voll besoffen, hat er ihn dort gesehen. Und aufgrund dieser Sache wurde er dann später verflucht. Oder beziehungsweise sein Sohn, der Kanaan, wurde verflucht. Und das hat etwas mit ihm gemacht. Eine andere Person, die auch ein Vaterproblem hat, wo ihr, vielleicht kennt ihr die, oder ist es euch gar nicht so auf dem Schirm, habt ihr es gar nicht so auf dem Schirm, das ist die Lea. Ihr kennt Lea und Rahel, die zwei Schwestern, die Töchter von Laban. Und dann kennt ihr auch den Jakob bestimmt, der Jakob, der 7 Jahre gearbeitet hat, um die Rahel zu bekommen. Ja, und das Problem, warum wollte der Jakob die Rahel und nicht die Lea? Die Bibel sagt, die Lea, die hat geschiegelt, also die hat einen getrübten Blick, die hat, hatte nicht so die, war nicht so, jetzt sagen wir so allgemeingültig, nicht so da, die Hübsche. Ja? So, aber das Schlimme an der ganzen Sache ist eigentlich, dass der Laban, die dem Jakob untergeschoben hat, auch noch bei Nacht, und hat ihr Gesicht verdeckt. Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, wie hart muss es für Lea gewesen sein, dass der Vater sich für ihr Aussehen schämt. Das ist richtig tough. Wo er irgendwo sagt, hey, Rahel ist meine hübsche Tochter und die Lea ist meine Tochter. Und das ist bitter. Ja? Und ich glaube, das hat bei der Lea auch was hinterlassen. Und damit hatte die zu kämpfen gehabt. Und da ist es so wichtig, dass es auch, dass das einfach der Vater der Laban in dem Moment sie einfach geliebt hätte, so wie sie ist. Und das ist ihr Papa-Problem gewesen, dass sie da irgendwo Ablehnung erfahren hat. Mose. Ja, Mose ist ohne Eltern aufgewachsen. Der wurde in so ein Körbchen gelegt, dann ist er da. Ich meine, der arme Kerl, der hat ja keine Ahnung, was auf ihn zukommt. Er war ein Baby. Zack, wurde er in den Korb gelegt und dann ist er da im Haus des Pharaos groß geworden. Und die Bibel sagt, du kannst so viele Zuchtmeister haben, wie du willst, aber ein Zuchtmeister kann einen Vater niemals ersetzen. Zuchtmeister sind Erzieher. Moses wurde nicht von seinem Vater großgezogen, sondern von lauter Erziehern. Aber die konnten die Lücke niemals schließen bei ihm. Auch er hatte ein Problem der Vaterlosigkeit. Die nicht. David. König David. Auch der König David hat ein Problem. Als damals der Prophet Samuel kam und gesagt, zeig mir alle deine Kinder, deine Söhne. Alle Söhne wurden aufgeführt, außer David. Auch das hat auch was mit dem David gemacht, dass er von seinem Vater ganz klar abgelehnt wurde. Der David, das ist halt der David. Ja, den hat er dann in die Wüste geschickt. David, verschwinde, ich will dich gar nicht erst sehen. Geh in die Wüste, hüte die Schafe und bleib mir aus den Augen. Auch das war ein Problem von David. Ja? Er hat gesagt, ich wurde in Sünde geboren. Es kann sogar sein, dass sein Vater gar nicht sein richtiger Vater war, dass er tatsächlich insofern, also es gibt ein paar, die das so auslegen, dass er in Sünde geboren ist, dass es bedeutet, dass seine Mutter Ehebruch begangen hat. Dann Salomo, der Sohn von David, auch der hat ein Vaterproblem. Salomo, der hat Bathseba zur Mutter und ihr wisst, Bathseba war nicht immer mit David zusammen, sondern die Bathseba war die Frau von Uria. Und der David, der hat die Bathseba angeschaut, während alle im Krieg waren und er hat da seine kleine persönliche Party gefeiert auf dem Dach. Schaut rüber, oh, da ist die Bathseba, oh, die ist aber schön. Ja, und zack, 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 ne, ist der König, er sprach ein Wort, die Bathseba war da, der Uria war weg, schwanger, Sohn gestorben, David bekennt seine Sünden, weil der Nathan ihm gesagt hat, da hast du was falsch gemacht. Uria ist gestorben, habe ich schon gesagt? Ja, ich glaube schon. Auf jeden Fall, Sohn gestorben, Uria auch, der Vater, ja. So, und dann kam Salomo aus dieser Beziehung heraus, ja. Und ihr müsst euch mal vorstellen, Salomo ist aufgewachsen mit dem Wissen, dass eigentlich seine Eltern nur deshalb zusammen sind, weil sein Vater diesen anderen Mann umbringen hat lassen und er sich einfach seine Mutter genommen hat. Das hat was mit ihm gemacht. Wisst ihr, was es mit ihm gemacht hat? Am Schluss hat er 1000 Frauen gehabt. Und das ist schon viel. Ja, davon 700 Nebenfrauen. Also 300 richtige Frauen ist auch viel. Ja, das Jahr 365 Tage. 65 Tage, wo er einfach mal nichts hatte. Ja. Aber das ist schon hart. Also ihr seht, auch er hatte ein echtes Vaterproblem. Und wir können so weitermachen und so weitermachen. So viele Leute in der Bibel, wie ich vorhin gesagt habe, jeder hat ein Papa-Problem. So viele sind da geschädigt irgendwo. Ja? Ich möchte ein bisschen was von Menschen erzählen, die ich auch kenne. Ja? Also ich habe von mir erzählt gerade eben. Die Blanca, ja, meine Frau, auch sie hat ein Papa-Problem gehabt. Ja, ihr Papa war Alkoholiker, war ganz wichtig, die waren jetzt da bei uns, der trinkt keinen Schluck Alkohol. Ja, der ist wirklich frei geworden von der Sache. Aber jahrelang hat er einfach Alkohol getrunken, weil er das nicht verkraftet hat, dass er sein Haus alles verloren hat in El Salvador und Krieg dort war und er weggehen musste, neue Sprache erlernen. Und da kam so eine Frustration, dass er dann immer mehr in Alkohol hineingegangen ist. Er war kein gewalttätiger Mann, aber er war einer, der sich dann halt komplett isoliert hat. Also er war einfach nicht da. Er war zwar im Haus irgendwo, er war sichtbar, aber sein Herz war nicht greifbar und nicht erreichbar. Und das hat bei ihr auch eine Wunde hinterlassen. Und Gott sei Dank, davon werde ich gleich erzählen, hat Gott auch hier ein Wunder getan. Ich kenne einen anderen jungen Mann, den ich sehr lange begleitet habe, als ich in Schweden war. Und ich möchte heute ein bisschen auch Tacheles reden. Ja. Bei ihm war es so heftig, dass sein Vater, er durfte zu ihm alle Wochenende mal, ne? Und er war ein ziemlicher Halodri, also sprich, der hatte eine Frau nach der anderen, der hat auch viel mit Prostituierten Sex gehabt und der war 5 Jahre alt, hat es alles miterlebt, ja. Dann hat er sich einen Cartoon angeschaut und auf einmal war da ein Porno drüber gespielt, ja, und war fünf Jahre alt und war sowas ausgesetzt, hat es voll gesehen, ja. Nicht nur das, sondern sein Vater ist auch viele Schritte zu weit gegangen bei ihm, sodass er auch misshandelt wurde. Auch das hat einen negativen Einfluss auf ihn gehabt, dass er dann wirklich verwirrt war in seiner sexuellen Ausrichtung. Ja, mit Männern, mit Frauen. Beides. Warum? Weil er hier ein Vaterproblem hat, was die Mutter nicht kompensieren konnte. Auch so arg sie das versucht hat. Ja, und er hat es jahrelang ignoriert und Gott hat ihn aber freigemacht. Ja, mein Vater, ich habe es vorhin schon erwähnt, mein eigener Vater ist ohne Vater aufgewachsen. Ja, mein Opa, der Opa Rudi, ja, der Rudolf, war ein guter Boxer. Das habe ich jetzt leider nicht von ihm geerbt, aber er war das. Ja. Und was der gemacht hat, der ist einfach abgehauen. Der hatte keinen Bock, irgendwo jetzt die Kids zu erziehen, da die seine 2 Söhne, der ist einfach weggegangen. Und hat sein Leben gelebt. Als mein Vater 16 war, kam der wieder zurück und hat so getan, als wäre nie was gewesen. Und er hat gesagt, ey, komm Leute, Jungs, ich lade euch auf dem Eis ein. Und hat so getan, als wäre alles normal so. Also, ob er immer da gewesen ist. Und mein Vater hat es damals auch nicht so richtig verkraftet. Aber auch da ist Heilung reingekommen. Wie ist Heilung passiert? In allen Fällen durch Vergebung. Und auch in allen Fällen, egal was dein Vater getan hat, du musst ihn ehren. Und es ist richtig hart. Vergebung. Dieser junge Mann, von dem ich erzählt habe, der misshandelt, ich meine, das ist eine richtig krasse Story. Und sein Vater, er konnte nicht mehr den Kontakt aufnehmen, weil der war zu dem Zeitpunkt dann schon gestorben. Und jetzt stellt euch das mal vor, du hast sowas erlebt, aber die Person ist nicht mehr da. Wer oder wie kannst du das Problem bekämpfen? Wie kannst du dieses Wurzelproblem, wie kannst du dieses Problem bei der Wurzel packen und rausreißen? Nur mit Gott, dem Vater. Wisst ihr, Gott, der Vater, hat gesagt, ich bin der Vater für die Weisen, ich bin der Vater für die Vaterlosen. Dieser Vers ist so stark im Psalm 68, Vers 6, ein Vater der Weisen und ein Richter der Witwen ist Gott in seiner heiligen Wohnung. Gott ist der Vater aller, von allen. Er will dein Vater sein. Er kann das Problem lösen. Bei diesem jungen Mann hat er das getan. Aber es hat so lange gebraucht. Und wisst ihr, warum es so lange gebraucht hat? Weil es so war. Benni, komm mal her. Nimm mal da so ein Ding hier. Ja. Stell dich mal da hin. Danke. So, das bin ich. Also ich bin ich, ja, der junge Mann vielleicht. Ja. Und das ist der Vater, der vor mir war. Und wenn du jetzt auf den Vater im Himmel schauen möchtest, wirst du immer durch die Linsen deines irdischen Vaters auf ihn schauen. Und es ist ein riesiges Problem. Wenn dein Vater missgebaut hat, wird es automatisch dein Bild von Gott, dem Vater, prägen. Und deshalb trennen sich oder kommen viele gar nicht in eine gute Beziehung zum himmlischen Vater, obwohl dieser Vater perfekt gut ist, weil sie ihn durch den irdischen Vater sehen. Kannst du dich widersetzen. Und es wird immer so sein, weil dein Vater ist Gesetz. Selbst wenn dein Vater nie da gewesen ist, wirst du immer dann hinterfragen, Gott, der Vater, ist er denn wirklich für mich da? Also ihr seht, diese dritte Art des Papa-Problems, dass der Papa keine Schuld hat, nie was Böses gemacht hat, aber du ein Problem mit ihm hast, weil du etwas Schlimmes erlebt hast in Bezug auf Vaterschaft. Also was möchte Gott tun? Er möchte dein Auge reinigen. Er möchte deinen Blick wieder klar machen. Er möchte dich heilen von diesen ganzen Erlebnissen und Erfahrungen. Und er möchte, dass du unvoreingenommen durch Jesus Christus und seine Beziehung zu seinem Vater auf ihn schaust. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, wenn du in dieser Sache verletzt bist, wenn du Dinge erlebt hast, die nicht gut waren, fang an, dich mit der Beziehung von Jesus und seinem Vater auseinanderzusetzen, weil dort wirst du das Vaterherz wirklich kennenlernen von Gott. Das habe ich dem jungen Mann damals empfohlen. Ich habe gesagt, setz dich mit dem Vater im Himmel auseinander, fang an, ihn so zu sehen, wie er tatsächlich ist und nicht, wie du fühlst und meinst, wie er ist. Unsere Gefühle haben so einen krassen Einfluss in der Weise, wie wir Dinge betrachten und wie wir auch connecten. Und deswegen, Gott möchte deine Seele, deine Gefühlswelt, deine Emotionen, er möchte sie heilen. Er möchte an den Kern gehen. Und ich weiß, dass diese Botschaft heute dich nicht heilen wird. Aber ich weiß, dass sie ein Anfang sein kann, wenn du dich darauf einlässt. Wer Ohren hat, der höre. Klar, du kannst natürlich jetzt auch drin hocken und das alles an dir vorbeiziehen lassen, null aktiv werden und dann hast du halt eine weitere Predigt gehört. Aber es kann auch eine Predigt sein, die etwas anstößt in dir. Dieser junge Mann hat vergeben, obwohl er nie Vergebung aussprechen konnte. Aber er hat seinem Vater vergeben für all das Böse, was er getan hat. Und er hat geglaubt und vertraut, dass Gott, der Vater, anders ist. Das Gegenteil davon ist. Und wisst ihr, wenn du vertraust, was tust du? Du gehst Schritte. Der erste Vertrauensschritt, der zweite Vertrauensschritt, der dritte Vertrauensschritt. Und es ist so wichtig, dass wir Vertrauensschritte gehen, dass wir auch Vertrauensvorschuss Gott geben, weil je mehr Schritte du gehst, desto näher kommst du an Gott, den Vater. Und je näher du an Gott, den Vater kommst, desto mehr erkennst du, wie vollkommen gut und herrlich und schön er ist. Wenn du diese Schritte nicht gehst, ein anderer sie geht, davon erzählt, was er erlebt hat, dann kannst du das alles nehmen. Aber du musst selber die Schritte gehen, damit du es wirklich erlebst. Du musst es erleben. Du kannst nicht andere für dich gehen lassen. Theorie wird dich nicht heilen, sondern nur deine persönliche Reise und deine Schritte, deine Glaubensschritte in das Herz des Vaters hinein. Nur so kann es gehen. Und das Schöne an der ganzen Sache ist, der Vater hat Schritte auf dich schon zugemacht. Er steht da und wartet. Amen. Und das ist die eine Sache in Bezug auf Gott, den Vater, dass wir Schritte gehen, auf ihn zugehen, so wie es der verlorene Sohn gemacht hat. Der verlorene Sohn, als er bei den Schweinen war, er ist auf den Vater zugegangen. Mein Vater hat es anders gemacht. Mein Vater hat so gemacht, dass er seinen Vater angerufen hat, also mein Opa, und er hat gesagt, du Papa, wir müssen miteinander reden. Dann haben die sich getroffen. Er wusste nicht, wie das Gespräch ausgehen wird. Aber was er getan hat, er hat ihm Vergebung zugesprochen. Er hat gesagt, du warst nicht für mich da. Und es ist total wichtig, denke ich, dass such das Gespräch. Das Gespräch wird nicht das Heilmittel sein. Ja, Gott ist es. Der Vater im Himmel ist es. Aber dieses Gespräch kann ein Teil des Heilungsprozesses sein. Für ihn war es so. Für meinen Vater war es so. Er hat dieses Gespräch geführt. Und es war das erste Mal, wo mein Opa zu meinem Vater gesagt hat, ich bin stolz auf dich und ich finde es stark, was du machst. Ich finde es Hammer, dass du ein Pastor bist und dass du Menschen hilfst, Jesus zu finden. Das ist das erste Mal, dass mein Vater sowas gehört hat. Aber es war sehr heilend für seine Seele und es war einfach gut. Und nicht nur heilend für seine Seele, sondern auch für die meines Opas. Und glaub mir, manchmal ist es so, dass wir als Söhne oder als Töchter die Schritte gehen müssen, weil die Väter zu stolz sind. Ja, ist so. Was soll man machen? Stolz, du, stolz. Aber es ist überhaupt kein Problem. Sollen sie das sein? Ist voll okay. können sie auch sein. Das ist nicht deine Verantwortung. Wichtig ist, dass du nicht stolz bist. Demut sucht einen Weg und geht Schritte. Und wisst ihr was mein Vater eigentlich gemacht hat, ist, er hat meinem Opa eine Tür aufgezeigt. Er hat gesagt, hier, du kannst frei werden. Weil glaub mir, mein Opa war gefangen in den Sünden, die er getan hatte in Bezug auf meinen Vater, dass er ihn verlassen hat. Glaubt nicht, dass das an den spurlos vorbeigegangen ist. Natürlich hatte der Schuldgefühle. Der hat bloß nicht drüber gesprochen. Der hat es ignoriert. Das war einfach irgendwie da. Aber dann hat mein Vater das konkret und klar angesprochen, direkt ins Gesicht. Und er hätte natürlich auch sagen, und jetzt hat er die Freiheit. Wie gehe ich jetzt damit um? Sag ich, ey, es tut mir leid, ich habe Mist gebaut. Oder eben nicht. Und bleib weiter hart im Herzen und trag weiter diesen Schmerz in mir. Mein Opa hat Heilung erlebt, weil mein Vater ihm eine Tür gezeigt hat und ihn freigelassen hat aus seinem persönlichen Gefängnis. Mein Opa hat es dankend angenommen und er hat sich entschuldigen können bei meinem Vater und somit ist auch er frei geworden. Versteht ihr das? Also das ist auch ein Weg, wie man damit umgehen kann. Blanca hat es genauso gemacht. Ich weiß noch damals... Es war so lustig. Wir haben viel drüber gesprochen, aber noch bevor ich mit ihr drüber gesprochen habe, wusste sie muss irgendwann mal ein Gespräch mit ihrem Papa führen. Ja, und dann waren wir daheim bei ihr in Schöpping. Ja, es war kalt und ich habe gedacht, gut, das Ganze wird eine halbe Stunde dauern oder so. Ja, und die Blanca, die war so nervös und die wollte einfach nicht in die Küche, wo ihr Vater schon gewartet hat. Ja, und sie wollte einfach dieses Gespräch nicht führen. Und ich sage, du gehst da jetzt rein, du führst dieses Gespräch. Und dann ist sie irgendwann reingegangen und hat dieses Gespräch geführt. Und ich habe währenddessen Mr. Bean angeschaut, ja. Und ich habe herzlich gelacht und gleichzeitig ab und zu mal auch gebetet, ja. Und dann habe ich mich so drauf eingestellt, ich werde eine halbe Stunde Mr. Bean anschauen. Ist ja auch cool, eine halbe Stunde ist das gut. Ja? Ihr kennt Mr. Bean, eine halbe Stunde kann man das ertragen. Ja? Ja, dann wurde aus einer halben Stunde 3 Stunden. Ja? Und ich habe Mr. Bean 3 Stunden lang angeschaut, weil die so lange miteinander geredet haben. Und dann habe ich nur gehofft, hoffentlich ist das Gespräch jetzt gut verlaufen, sonst waren es 3 miese Stunden für sie. Ne? Ja, und für mich auch, genau. Aber Gott sei Dank, Gott hat an diesem Abend Heilung gebracht. Heilung in das Herz von Blanca und Heilung in das Herz des Vaters. Ja? Natürlich ist vielleicht das nicht genau so ausgegangen, wie sie sich das gewünscht hat. Aber das ist in dem Moment auch gar nicht mehr ihre Verantwortung gewesen. Ihre Verantwortung war, führe ein Gespräch mit deinem Vater, sag ihm, was los ist, was hat mich verletzt und gib ihm eine Möglichkeit, sich zu entschuldigen und darauf zu reagieren. Und er hat diese Möglichkeit genommen, er hat es in Anspruch genommen und seither ist diese Beziehung geheilt. Und somit ist sie auch in ihren anderen Beziehungen, auch mit mir, ist ganz anders. Es ist ein ganz, ganz anderes Fundament da. Bei einem Haus, das Wichtigste an einem Haus ist das Fundament. Die Vaterbeziehung in deinem Leben ist das Fundament, auf dem du alles andere baust. Wenn das kaputt ist, wird alles andere brüchig sein und irgendwann zusammenfallen. Deswegen schau darauf und frag Gott und hol dir einen geistlichen Ratgeber, sprech mit mir oder sprech mit einem Kleingruppenleiter oder sprech mit einem Ältesten, sprech mit irgendjemandem drüber, der geistlich weiter ist als du und vertrau dich an und sag, ey, da und da habe ich ein irdisches Papa-Problem und ich brauche Hilfe. Und dann wird diese Person dich in Jüngerschaft führen und dich in dem Punkt zu Gott, dem himmlischen Vater, bringen. Und mit dir konkret Vertrauensschritte gehen auf Gott zu. Und dann kannst du echt Heilung erfahren. Und ich hoffe, dass diese Botschaft jetzt ein Anstoß ist. Und mein Gebet ist, dass es wirklich etwas bewirkt in deinem Herzen. Und ich hoffe auch die heute nicht da sind, dass sie diese Botschaft nachhören, weil ich glaube, diese Botschaft ist sehr zentral. Amen. Amen. Komm, können wir mal dem Herrn klatschen an der Stelle? Gott ist gut. Er heilt Herzen.